Herzlich willkommen bei
Lambert Jazz.
Es ist die 26. Folge, eine sehr unspektakuläre Zahl, muss man schon sagen, oder?
Ja, es ist auch irgendwie eine hässliche Zahl.
Ja, genau, wenn man sie durch zwei teilt, bleibt für mich was?
Die 13?
Die absolute Unglückszahl.
Genau, und das ist auch noch das Spektakulärste an der 26. Die 26 sieht irgendwie sehr komisch aus.
Ja, mir haben schon immer Leute mal leid getan, die am 26. Geburtstag haben.
Richtig. Ja. 26.12., zweiter Weihnachtstag. Das Fest ist fast vorbei.
Das ist auch irgendwie ein blöder Tag, ne?
Ja, das stimmt.
Naja, gut. Wir sind auf jeden Fall am Start. Auch bester Laune, auch zum 26. Jubiläum. Ja, präsentiert heute vom Passenger Coffee, einem kleinen Coffeeshop in der Oppelner Straße in Berlin. Toller Kaffee. Lecker,
ja?
lecker.
Warst du da?
Kann man nur empfehlen. Ich war da und es lief John Coltrane live at the Village Vanguard. Und ich kam rein.
Ja.
Und sagte zu dem, ich war der erste Kunde an dem Morgen, ich musste sehr früh aufstehen. Ich musste oft früh aufstehen.
Ja, ich nicht.
Kennst du ja gar nicht. Ja, ja. Und dann gehe ich in diesen Coffeeshop, gehe rein, es läuft Live at the Village Vanguard. Ich gehe rein und sage, oh, das ist ein mega Sound, das ist doch John Coltrane, Live at the Village Vanguard. Und ich habe einen Kaffee dafür umsonst bekommen, weil ich so gut über Jazz Bescheid wusste.
Toll. Ja. Also Kids, probiert das aus da draußen. Da kann man die eine oder andere Mark sparen. Genau, es ist eine besondere Folge, weil ich glaube, wir haben noch nie so früh am Tage aufgenommen, oder?
Nee, ich bin auch etwas verschlafen. Ich habe gestern versucht, die MPC One zu verstehen, die mein Nachbar mir hier hat stehen lassen, weil er sie nicht so richtig braucht. Und ich liebe ja MPCs, also vor allem die alten fand ich immer sehr leicht handelbar. Man konnte sie leicht verstehen. Mittlerweile ist das alles so ein bisschen kids-orientiert, habe ich das Gefühl.
Was ist denn eine MPC? Das ist so eine Art Hardware-Sampler, kann man das so nennen?
Ja, kann man so nennen, ja. Ja. Also früher hast du da einfach Sounds drauf gespielt, dann hattest du so 16 Pads, das ist auch nach wie vor so ein bisschen so aufgebaut. Und dann kannst du da selber Sounds reinladen, die du dann quasi rhythmisch abspielen kannst. Dann hattest du auch noch einen Sequencer, dann kannst du direkt reinspielen, dann wird das so gerade gebügelt und so. Also das MPC steht eigentlich für Music Production Center. Mhm. Damit konntest, also wurden früher einfach ganze Tracks produziert
ganze
in der
Tracks.
Rap-Welt. Ja. Ja, ja. Ja, aber ich bin ein bisschen überfordert jetzt mit dem Ding.
Die vielen Knöpfe und so.
Ja, und ach, dann macht der Ärger, wenn er auf meinen Computer zugreift, weil er eine eigene Soundkarte hat und dann geht meine andere Soundkarte nicht mehr. Das sind so Sachen. Aber schreib mir doch mal, wie das alles funktioniert. Ich check's nicht so richtig.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass wir in dieser schnellen Welt mit der Technik nicht mehr hinterherkommen. Es gibt ja mittlerweile auch so Rentnertelefone, die nur so zwei Knöpfe haben. Vielleicht brauchen wir sowas auch in der Musikwelt.
Anrufen und auflegen,
genau.
Oder was?
Wahrscheinlich, genau. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal am S-Bahnhof Dammtor stand und wirklich eine ältere Dame panisch auf diesen Touchscreen hämmerte. Und ich völlig verzweifelt war, weil der HVV, die Hamburger Verkehrsvertriebe, diese Knopfmaschinen abgeschafft hatten und da war nur noch alles Touch. So geht's uns auch eines Tages.
Ja, die MPC hat mittlerweile auch einen Touchscreen tatsächlich.
Ja, wirklich.
Ja, ja. Das war früher ja nicht denkbar. Da hattest du nur Rädchen und so Pads.
Rädchen, Schrauben, da musste man so mit so einem Kreuzschlitz ran.
Tatsächlich, ja, es war wirklich so. Es war eine schöne Zeit.
Ja.
Es war die schönste Zeit.
Das war, oh. weil wir so früh aufnehmen, es gibt ja auch diese gute alte Regel, die kommt natürlich noch aus der Zeit der früheren Laden-Öffnungszeiten-Gesetze. Warum stehen Musiker schon um 6:30 auf?
Warum?
Weil um 7 der Supermarkt schließt.
Na gut, okay.
Lustig.
Ja, witzig. Aber es ist ja mittlerweile, es ist ja hier in Berlin, ist bis 9 oder 10 Uhr der Supermarkt
auch. Ja, richtig. Hier auch so ähnlich, in der Provinz, in der Hansestadt. Genau. Ich befinde mich gerade auch in einer Aufnahmesituation. Das heißt, ich werde jetzt gleich in eine Aufnahmesituation reinfahren und habe deswegen...
Du bist schon wieder unterwegs. Genau. Ne? Du hast schon wieder die großen Stars, die du bedienen musst, während ich mich immer nur um mich selbst kreise, für mich selber irgendwelche MPCs auschecke. Oder jetzt habe ich jetzt auch meinen LA2A bekommen.
Ach, endlich? Wirklich?
Okay. Ja, ja. Dadurch läuft jetzt gerade, habe ich extra an dieses Mikrofon angeschlossen, damit der Beweis da ist.
Okay.
Naja, aber du bist natürlich schon wieder in den Studios mit den ganz Großen
mit
unterwegs.
Den ganz Großen. Das soll noch nicht verraten werden. Wir reden ja nicht über uneditierte Eier. Genau, ich habe das Probieren in Berlin unterbrochen. Und ich habe aber untergebracht unseren gemeinsamen Freund Christoph, der die vielen Promis kennt. Der wohnt gerade bei mir. Es kann sein, dass der jede Sekunde hier reinplatzt und vielleicht irgendwas Freches von der Seite ins Mikrofon blökt. Man darf gespannt sein.
Ja,
vielleicht haben wir unseren ersten Gast heute.
Da habe ich gestern schon mit ihm telefoniert. Er wollte nämlich, dass ich für ihn irgendwas abhole in Neukölln, in irgendeinem Synthi-Laden oder so, keine Ahnung, weil er nicht in der Stadt ist.
Und machst du?
Und da rief er mich aus deinen Gemächern an und dann mal, ich bin also vorbereitet. Ja, dass es auf jeden Fall sein könnte, dass er da gleich auftaucht hinter dir.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich habe gesagt, er sollte was zum Thema Peter Brötzmann vorbereiten. Der ist nämlich gestorben.
Ja.
Wahrscheinlich der wichtigste Saxophonist mit der größten internationalen Strahlkraft aus Deutschland.
Gleich direkt nach Klaus Doldinger.
Nee, ich würde sagen, eigentlich deutlich vorher, weil wen kennt denn im Ausland Klaus Doldinger? Also man kennt ja nur eigentlich in der Rap-Welt durch diese ganzen Samples vom U-Boot.
Ja.
Kennt man ihn vielleicht so, aber eigentlich hat er, glaube ich, so in der internationalen Jazz-Szene, glaube ich, relativ wenig Strahlkraft gehabt.
Ja.
Während ja von Peter Brötzmann gibt's Aufnahmen mit Max Roach oder Carla Bley, glaube ich. Er hat ja auch von quasi Eric Dolphy gelernt. Und sich über ihn ja quasi auch an diese freien Spielarten rangewagt. Außerdem gibt es das großartige Verb, das er auch wirklich kein anderer Jazzmusiker so hinbekommen hat. Wenn er spielt, heißt es, er brötzt.
Ich dachte, er brötzelt, aber er brötzt, okay.
Er brötzt.
Ja.
Ja, ganz toll. Ich habe ihn mehrfach live gesehen. Wirklich absolutes Powerplay.
Melodien, die gar nicht mehr aus den Ohren gehen.
Melodien für Millionen.
Genau.
Nee, ja, wirklich unglaubliche Energie. Auch im hohen Alter noch wirklich wurde durchgebrötzt.
Ja.
Luca ist mal mit ihm im Taxi gefahren. Ich glaube, in Südamerika hatten sie mal auf dem gleichen Festival gespielt. Und er war wohl sehr grumpy auch.
Ja.
Meinte so. Es kann doch nicht sein, dass diese Taxifahrt in meinem Alter mir das noch zugemutet wird. Und ich finde, da hat er recht.
Ja.
Naja, ich habe ihn wirklich sehr gern gehabt und gern gesehen. Das ist schade,
genau, dass er nicht mehr da ist. Ja, Peter Brötzmann, genau, ist am 22. Juni 2023, also jetzt, falls ihr das später hört, diese Folge, verstorben im Alter von, ja doch, gerade 82 Jahren. Der kam auch schon mal vor in unserer großen legendären Free Jazz Spezialfolge, ne?
Ja, schaltet doch nochmal ein, Folge 20,
genau.
Die große Jubiläumsfolge.
Und ja,
hört euch das nochmal
genau.
An.
Der hat auch einen Sohn, Kaspar Brötzmann, mit dem Kaspar Brötzmann Massaker oder so heißt die Band, glaube ich. Das ist dann eher so gitarrenlastige Lärmmusik, aber Peter Brötzmann wirkt...
Auch Lärm, ja.
Ja, natürlich. Genau. Der Apfel lärmt nicht weit vom Stamm.
Genau. Ja, tolle Familie, der lärmende Familie. Da möchte man nicht Nachbar sein.
Nein. Oh Gott. Genau. Ich habe damals schon natürlich den Klassiker von Peter Brötzmann.
Was ist das für ein Lärm hier? Ist ja wie bei den Brötzmanns.
So klingt das ungefähr. Ganz toll. Machine Gun hatte mich damals empfohlen. Das ist so der Klassiker, glaube ich, von Peter Brötzmann.
Habe ich jetzt auch nochmal gehört. Ist wirklich gut.
Ja, ist wirklich hervorragend. Genau. Da freuen sich die Nachbarn. Und das ist wirklich Koinzidenzen. Der liebe Clemens hat mir ein paar Tage vorm Tod von Peter Brötzmann einen Link geschickt, nämlich deswegen sage ich auch Klaus Doldinger, da möchte ich, müssen wir nicht an dieser Stelle machen, aber das möchte ich auch nochmal mit dir drüber reden, weil das wirklich ein ganz tolles Zeitdokument ist. Eine Diskussion aus dem deutschen Fernsehen von 1967 geschickt, wo also eine Expertenrunde debattiert, Free Jazz versus der normale Jazz. Ist das noch Jazz? Wo geht es hin? Wo kommt man her? Ist das noch Musik? Was ist los in der Jazzszene? Und da,
Geil. Ja,
und das ist ja wirklich so ein einstündiger Fernsehbeitrag von YouTube. Das ist schwarz-weiß, Bonner Republik at its best. Also die Jazzkritiker sitzen da wie so in so einer Elefantenrunde und abwechselnd spielt das Klaus-Doldinger-Quartett und das Peter-Brotzmann-Trio. Das Klaus-Doldinger-Quartett auch eher so weiß und hell mit weichem Licht ausgeleuchtet und Peter Brötzmanns Trio spielt so vor schwarzem Hintergrund mit so hartem, kantigem Licht, dass die alle aussehen wie so Massenmörder, den fiesen freien Jazz. So gegen
das musst du mir mal schicken, das finde ich ja super interessant. Ist ja auch geil, wie tendenziös schon der Titel dann dieser Sendung ist, dass dann Peter Brötzmann überhaupt bei sowas mitmacht.
Das ist wirklich toll, das wird auch so ganz ruhig debattiert, nur irgendwann platzt Klaus-Doldinger so ein bisschen die Hutschnur, das sind eigentlich die schönsten Momente. Weil das ja nicht sein kann, dass man sich einfach auf eine Bühne stellt und Free Jazz macht, ohne alle Skalen zu können und die Akkorde und die harmonischen zusammen nur und ein nuanciertes Spiel beherrscht.
Ach, da ist er so Hardliner.
Ja, ja. Und da gibt es den tollen Moment, wo Klaus Doldinger dann auch noch so ein bisschen nachmacht, wie man Free Jazz Saxophon spielt.
Und macht das dann ganz gut?
Ja,
oder?
Muss man leider sagen, ja, es klingt schon auch gut.
Ja.
Also Klaus, ich weiß gar nicht, ob Klaus Doldinger dann später auch mal eine Free Jazz Platte aufgenommen hat. Also das ist ein tolles Video. Das gucken wir mal beide. Ich kann es auch zum dritten Mal gucken. Und dann können wir das auch nochmal auseinandernehmen. Sofern sei nochmal hingewiesen auf Peter Brötzmann. Genau.
Ja.
Wie kamen wir drauf?
Ach, wegen dem Gast, der vielleicht gleich reinkommt.
Ja, ja.
Apropos Gast.
Ja.
Also ich habe mich gestern getroffen mit dem legendären Musikanwalt Asterix Westphal. Liebe Grüße. Er freut sich, wenn er erwähnt wird. Er hat mir auch ganz viele Geschichten erzählt, von denen er mir gesagt hat, so, die darfst du auf keinen Fall im Podcast erzählen.
Sehr gut, hau raus.
Nee, mach ich natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Das finde ich interessant mittlerweile, dass halt Leute auf einen zukommen und sagen so, ich erzähle dir jetzt mal was, das darfst du auf keinen Fall erzählen, weil die wissen ja natürlich genau, dass wir die ganze Zeit natürlich Material suchen.
Na klar.
Um es hier rauszuhauen. Er wäre gern so etwas wie der Telefonjoker in unserem Podcast.
Ja.
Also wenn wir irgendwelche rechtlichen Fragen hätten, könnten wir ihn jederzeit anrufen und ihn sozusagen featuren.
Sehr gut.
Er wäre gern da so ein bisschen mit dabei. Da werden wir auf jeden Fall mal bei Zeiten drauf zurückgreifen, oder? Vielleicht ergibt es sich auch noch diese Sendung, werden wir sehen.
Sehr gut, das finde ich gut. Die Kartei wächst. Mal gucken, was Christoph so beizutragen hat heute, aber das heißt, es füllt sich langsam.
Der muss aber erstmal duschen auch wahrscheinlich.
Ich denke ja, also bisher hat er noch keinen Mucks gemacht da hinten aus dem Zimmer. Aber wir haben auch noch einstellige Uhrzeiten, das muss man wirklich sagen. Das ist was ganz Besonderes für uns.
Ich finde es toll, wie du studentisch in deiner Suite da die Leute empfängst und aushältst, dass sie da bei dir hausen dürfen, duschen. Großartig.
Nein, das ist wirklich wie in so einer Jack Lemmon und Walter Matthau Komödie mit uns. Wenn so zwei ältere Herren hier zusammen hausen. Ganz toll.
Das Tief Lambert hat ziemlich gewütet bei euch auch in Hamburg.
Das Tief Lambert, ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Es wurde wirklich so, die Naturerfahrung würde quasi überschattet oder ausgetauscht, einfach mit der Beobachtung der puren Freude, die du daran hattest, dass endlich ein Sturmtief nach dir benannt wurde.
Es wurde aber auch Zeit, oder? Also endlich mal die Überschrift in der Bild.
Ja.
Lambert wütet über Deutschland oder so. Da wollte ich eigentlich immer hin. Jetzt war es soweit. Fett gedruckt aus der Bildzeitung. Ich fand es ganz interessant, wie viel Leute Bahn fahren, und irgendwie schien es ja nur über die Deutsche Bahn-App irgendwie weitergeleitet worden zu sein, wie dieses Tief nun heißt. Und ich habe alle 3-4 Minuten klingelte mein Handy und ich bekam lustige Nachrichten, wie lustig es doch wäre, dass da ein Unwetter nach Lambert benannt ist. Ja, war eine schöne Zeit.
Schöner Tag.
Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben.
Du hast es wirklich geschafft. Nach mir ist bisher nur so ein briefeschreibender Plüschhase und ein Katzenfutter benannt worden.
Ach, der briefeschreibende Plüschhase, das kenne ich, das Buch.
Ja.
Da fährt er um die ganze Welt, ne?
Richtig.
Und dann
der heißt auch Felix und das Katzen, das leckere Katzenfutter. Ach nee, und natürlich Felix die Katze, die Zeichentrickkatze auch. Ja, ja, guck mal. Also eher mit so niedlichen Sachen wird mein Name assoziiert. Wenn man mich in echt sieht, weiß man natürlich auch warum. Aber genau, da
ist echt süß.
Bin ich Pate gestanden für diverse Sachen. Du eher stürmisch unterwegs.
Ich bin immer ein bisschen stürmischer unterwegs.
Genau.
Liebe Impros, es gibt mittlerweile einen Instagram-Account für Lambert Klammerer Jazz. Bitte folgen an dieser Stelle.
Ja.
Dann können wir auch mal bald darüber die ganze Sache vorantreiben. So, damit das hier richtig groß wird mit uns und wir auch wissen, ne, wer eigentlich uns da draußen folgt. Und dass man so direkt miteinander in Kontakt tritt über so einen Insta-Account, ist eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Social Media, macht doch einfach mit. Wir sind ja noch Generation MySpace.
Genau.
Das hat auch mal viel Spaß gemacht. Wollen wir jetzt einfach mal als Rückmeldungssegment die Apple-Rezensionen vorlesen, die uns mittlerweile da...
Warte, die rufe ich dann mal kurz auf. Aber
ereilt haben.
Genau.
Also zum Beispiel schreibt hier jemand mit der Überschrift LK Jazz.
Ja.
Rhetorisch virtuos betoniert und abgeliefert, macht Laune und beruhigt die Nerven.
Hm, toll. Das gefällt mir gut. Was ist wohl mit betoniert gemeint?
Ja, dass wir so auf den Punkt kommen oder so. Ich habe keine Ahnung.
On was point. Wie Metall, wie Beton, Entschuldigung.
Da haben wir tatsächlich auch nur gute Bewertungen. Auf Spotify hat sich irgendjemand erlaubt, nur 4 Sterne zu geben. Das hat den Schnitt natürlich deutlich nach unten gedrückt. Das heißen wir nicht gut. Schmor in der Hölle, wer immer du bist. Wollte eigentlich nur mal kurz reinhören und nun binge ich mich durch den gesamten Katalog. Großartiger Humor mit jessiger Note. What's not to like?
Mhm, herrlich. Vielen Dank.
Einfach nur gut. Einfach nur gut. Nicht nur begnadete Musiker, sehr gut, sondern auch gute Musikjournalisten. Das ist aber ein Kompliment. Ich liebe diesen Podcast. Wir lieben dich auch. Interessante Geschichten aus der Welt der Musik. Klasse gemacht.
Dankeschön.
Dankeschön. Eine große Freude. Ich erwarte sehnsüchtig jede neue Folge. Besonders die konstante Erwähnung der Red Hot Chili Peppers gefällt mir sehr gut. 5-mal Jazz von mir. Ja, Red Hot Chili Peppers werden wir auch in diesem Podcast an genau dieser Stelle wieder erwähnen.
Eine tolle
Weiter
Band.
Geht's, oder?
Ja. Warte, komm, dann, wir machen es so. Ich bin in 30 Sekunden wieder da, weil ich die Kaffeetasse aufgefüllt habe, weil ich habe es heute leider verschlafen, die ganze Kanne mitzunehmen. Ehrlich gesagt, so ein bisschen in den Gedanken, vielleicht möchte Christoph auch einen Schluck Kaffee, und das ist ja traurig, wenn er merkt, die Kanne ist weg. Also, 30 Sekunden. Thank you. Tag. Herzlich willkommen zurück aus der kleinen Kaffeepause. Jazz und Kaffee, passt das zusammen für dich?
Ja, also Kaffee passt eigentlich eher zur Neoklassik.
Ja.
Muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja letzte Woche ausgiebig unterhalten über die Playlists, die bedient werden von Geistermusikern, die halt so tun, als wären sie Neoklassik-Pianisten. Da gibt's auch noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, erzähl mal.
Jedenfalls, diese Playlisten werden natürlich in den sämtlichen Kaffeehäusern dieser Welt rauf und runter gespielt. Deswegen ist es gar nicht so wichtig, was da genau läuft. Also es muss jetzt nicht unbedingt Qualität sein, sondern es muss so ein Gefühl vermittelt werden. Mhm. So ein gewisser Sound, der so ein bisschen im Hintergrund ganz gut stattfinden kann. Es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es ist jetzt nicht weiter wichtig, ob das wahnsinnig gut oder nicht gut ist, sondern es reicht die Klischeerisierung dieser Musik. Das hat Spotify für sich zu nutzen gewusst und quasi alle Leute, die eigentlich ganz gute Musik machen, dann dort ausgetauscht auf den einschlägigen Playlists. Was mir zugetragen wurde, ich kenne mich ja wahnsinnig gut aus in dieser Szene. Ja. Ich habe viele Leute, mit denen ich mich da unterhalte, die sich dann auch in Gatherings zusammentun und treffen und unterhalten über die weißen Tasten oder welchen Juno man gerade benutzen soll, welches Filz das Beste ist, um es zwischen Hämmer und Saite zu kleben. Und da war ich ein bisschen unterwegs und habe mal nachgehört, was das denn jetzt eigentlich bedeutet für Leute, die quasi auf der Suche sind nach Plattenverträgen oder vielleicht mal das Label wechseln und so. Da ist mir mehrfach zugetragen worden, dass, wenn man dann so eine Platte abgibt, immer gesagt wird von den, also es kann auch ganz große Labels sein, die dann Interesse haben, die dann immer sagen, wir bräuchten da dann schon noch irgendwie ein Stück, was so ein bisschen im Stil dieser Playlists ist.
Ja.
Und selbst wenn Künstler irgendwie dann, die riechen das ja schon und geben da natürlich dann auch immer so ein paar Klavierstücke mit ab, so die halt eigentlich nur Piano-Solo sind so. Und trotzdem wird es halt gesagt, wir brauchen aber etwas, was halt, da hat sich viel verändert auf dem Markt und deswegen muss es sich ein bisschen an dem Stil der jetzigen Situation orientieren. Das fand ich sehr interessant, weil das ist ja ein Feedback, was nicht dadurch zustande kommt, dass ein öffentlicher Markt oder ein öffentliches Interesse daran diesen Geschmack halt quasi einfordern würde, sondern aufgrund der Tatsache, dass in dieser Musik, also auf den einschlägigen Playlists, Qualität durch Schrott ersetzt werden kann, ohne dass es irgendwen interessieren würde. Auf das Erfolgsrezept der Playlist hat die Qualität nämlich keinen negativen Einfluss.
Nee. Das ist interessant. Das ist so ein bisschen wie so eine Art musikalischer stille Posteffekt. Man schreibt so immer voneinander ab oder komponiert voneinander ab und irgendwann kommt was ganz anderes dabei raus.
Ja, und nun sollen sich halt Qualitätsmusiker an der Ästhetik der Geistermusiker orientieren, die ja nur eine Nachahmung oder eine Verklischeerisierung der Musik ist, mit der sie selbst einst den Markt und somit auch diese Playlist erfunden haben. So, ne? Also das hat ja nichts mit der Macht des öffentlichen Marktes zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die großen Labels es verpasst haben, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Also diese Entwicklung, die letztlich von Spotify vorangetrieben wurde, um die Labels zu hintergehen.
Ja.
Also es ist also der totale Kniefall vor dem offenbar dominanteren Vertragspartner, in diesem Fall halt dem Streaming-Service.
Ja.
Und das finde ich schon ganz interessant, so dass halt Leute, die wirklich jetzt keine Geistermusiker sind, sich jetzt doch bitte an dem Schrott, den Geistermusiker halt übernommen haben. Mhm. So auch, wir haben das ja letztlich ganz gut durchgenommen, auf den Reingründen des Geldsparens, der Spotify spart Geld, dass jetzt halt gesagt wird, ja bitte, dann mach das doch bitte wie diese Geistermusiker. So, das ist schon irgendwie eine merkwürdige Entwicklung. Prangere ich an?
Ja, das ist irre.
Habe ich auch nichts weiter zu sagen, außer, was ist das für ein Quatsch? Also wirklich, wo sind wir denn da bitte hingekommen? Weißt du, ich kann ja immer irgendwie auch so eine Marktmacht kann ich immer noch irgendwie nachvollziehen. Also wenn es irgendwie heißt, so ich höre die Single nicht, ne? Das haben die Majors früher mal gesagt.
Stimmt.
Wir brauchen etwas, das ist 3 Minuten 10 fürs Radio oder so, ne? Genau. Solche Gesetzmäßigkeiten. Ich finde, in diesem Fall ist das was anderes.
Ja, das stimmt. Also weil es vor allen Dingen auch in so einem ganz kleinen Kosmos nur stattfindet, ne? Also jemand macht Musik für die Playlist, andere Leute machen diese Musik nach in schlechter, füllen die Playlist damit, drängen die alte Musik raus und jetzt kommen wieder quasi andere Leute, die vielleicht...
Genau, und die ergeben quasi eine neue Ästhetik, die halt die vorher ja nur kopiert oder verklischeerisiert und dann sollen halt Leute, die Qualität liefern, bitte sich an dem Schrott orientieren. Und wie gesagt, es liegt halt letztlich nur daran, dass es halt möglich ist, auf diesen Playlist die Qualität durch Schrott zu ersetzen, ohne dass es irgendjemand merken würde. Schon interessant.
Ja, wobei das sowieso so ein bisschen so ein Phänomen ist, dass so die Musikindustrie und die Parasitären, wie wir sie getauft haben,
ja, liebevoll,
ganz liebevoll, ja, eine große Angst zu haben scheinen, dass man irgendwie die Hörerschaft überfordern könnte mit irgendwas oder nicht ganz genau ihren Geschmack treffen könnte.
Ja.
Also auch dieses ganze.
Wobei ja die Neoklassik angetreten ist schon, ne, von der ganzen Grundästhetik her, um wirklich niemanden zu überfordern.
Nee, also
das ist so widersprüchlich in jeglicher Hinsicht. Also das finde ich richtig, richtig ärgerlich, so, weil ich glaube ja irgendwie auch an die Neoklassik. Also wir machen uns gerne über sie lustig, aber ich bin froh, dass es sie gibt.
Ja, ich frage mich, was als nächstes kommt. Also wie sagt man, ein absoluter Landmark, ein Meilenstein der Neoklassik war ja, auch gerade in Bezug auf Musik, die in Kaffeehäusern dudelt, die fabelhafte Welt der Amelie-Soundtrack, der rauf und runter dudelte.
Ja,
so,
ja,
und jetzt habe ich zwei Theorien. In meiner Erinnerung ist das so, dass die Platte auf Dauerschleife, die abgelöst wurde von der fabelhaften Welt der Amelie, war doch der Soundtrack zu Buena Vista Social Club, oder?
Oh ja, oh, das, schlimme Zeit. Also erinnere mich bitte nicht an diesen Soundtrack. Ich habe da wirklich nur ganz schlimme Assoziationen mit diesen ersten Milchkaffeeschalen, die in den 90er Jahren
auch verteilt wurden. Ach, das gibt es auch nicht mehr, oder? Stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass Milchkaffee in so einer Art Müsli-Schale gereicht wurde.
Ja, das in so einer Art Müsli-Schale. Alle haben Trainingsjacken getragen zu der Zeit.
Gibt es das noch? Hast du das in den letzten Jahren mal irgendwo bekommen, so eine Müsli-Schale?
Also es gibt einen Café in Leipzig. Ich glaube,
ja, das ist das Café Puschkin. Da ist ja immer 90er in Leipzig.
Café Puschkin, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, es gibt's noch. Aber da wurde immer noch bis vor kurzem die Milchkaffeeschale gereicht.
Ja, das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Aber das ist toll, weil da konnte man, guck mal, siehst du mich hier? Ich trage gerade so einen Pulli mit so leicht ausgeleierten Ärmeln und da kann man so die Ärmel über die Hände machen und dann so die heiße Schale so mit beiden Händen so ganz genüsslich an den Mund führen und dann so schlürfen und dann so ein bisschen so reinpusten und dann beschlägt so die Brille.
Und so genau, da lief Buena Vista Social Club. Dieser Film ist ja auch wirklich schwer anzusehen von Wim Wenders. Sehr langweilig.
Ja.
Ich mag ihn nicht so.
Aber das ist doch vielleicht auch schon der erste Link zur Neoklassik.
Zu der gleichen Zeit, es lief halt Buena Vista Social Club und dann kam Esperanto direkt danach. Das war quasi eine Playlist, ne, von Freundeskreis.
Esperanto von Freundeskreis, stimmt. Ja, ja, aber Manu Chao, auch so ein bisschen
Manu Chao,
auch
ein bisschen später, aber
Kosmos,
genau.
Ja, ja, also ein bisschen so dieses leicht lateinamerikanische. Und ich habe auch das Gefühl, zumindest in der Generation, ich weiß nicht, ob das heute so ist, dass wenn man so ein bisschen wilder, abenteuerlicher, draufgängerischer war, dann war der größte Wunsch nach dem Abitur doch ein Jahr mit dem Rucksack durch Südamerika zu reisen.
Absolut,
um dieses Lebensgefühl vom Buena Vista Social Club, der ja, glaube ich, von Kuba kommt, aber aus Kuba, das so ein bisschen nachzufühlen auf einer Reise mit dem Rucksack. Genau, so, das habe ich mich jetzt gefragt. Wird jetzt die Neoklassik abgelöst, vielleicht wieder durch die etwas sanftere Latin-Musik? Das wäre Theorie 1. Ich hätte da noch eine zweite Theorie.
Also, wie gesagt, ich fände es nicht so gut, weil ich finde Neoklassik deutlich besser als dieser pseudo-weltmusikalische Schnickschnack, der damals gefeiert wurde. Erinnert mich wirklich auch an unglaubliche Erfolglosigkeit, was das Liebesleben angeht. Zu der Zeit, wirklich, ich möchte daran nicht erinnert werden. Furchtbar. Und jetzt kommt deine zweite Theorie.
Meine zweite Theorie ist, die Neoklassik basiert ja auf diesen sehr dumpfen Pianos.
Ja.
Genau. Und ich bin jetzt auch hier gerade am Aufnehmen mit dem lieben Tom, der auch nicht nur neben seiner Liebe zur Hammond-Orgel, alias Tom Lord, wird er dann von uns genannt, ja auch ein großer Fan des gefilzten Pianos ist, so wie du.
Ja.
Und ich habe immer mit ihm so Diskussionen, dass ich sage, ich krieg das im Mix nicht scharf gestellt. Denn wenn man so ein gefilztes Klavier in so einem Bandmix hat, dann fehlen da sämtliche Höhen, um das Ding scharf zu stellen, wie wir Audiofreaks sagen. So.
Naja, gibt's ja schon noch unterschiedliche Filze.
Ja.
Da kann man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Liebe Grüße an Tom, da können wir ein kleines Seminar mal machen. Da gibt es schon noch Höhen rauszuholen.
Ja, das ist schon möglich. Ich würde da die Schuld auch eher auf mich nehmen. Ich bin da wirklich sehr mischfaul, was sowas angeht. Und Tom ist da wirklich auch ein begnadeter Pianist und Soundfrickler. Da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Aber ich sprach da mit ihm drüber und fragte mich, stellte die These in den Raum. Kann es sein, dass wir jetzt das Frequenzspektrum wechseln in der nächsten Dekade der Klaviermusik? Dass vielleicht das Spinett und das Cembalo zurückkommt, das Honky-Tonk-Klavier, dass wir jetzt vielleicht in ein Zeitalter der Klaviermusik rutschen, wo hohe, plärrige, bassfrequenzlose Pianos wieder die Klangästhetik dominieren werden.
Ja, nicht uninteressant.
Du könntest der Erste sein.
Ja.
Da passt doch bestimmt noch ein Cembalo oder ein Spinett bei dir ins Kabuff, oder?
Es ist wahnsinnig schwer zu spielen. Du kannst wenig verstecken dann dahinter. Ne? Als Pianist bist du halt viel nackter.
Ja, als Spinettist. Oder was?
Spinettist, aber ja, es geht jetzt ja auch generell um Tasteninstrumente im Allgemeinen. Also je mehr Höhen du hörst, desto mehr kann man die Qualität deines Klavierspiels auch beurteilen. Das ist ja das Großartige an der Neoklassik. Du kannst halt die Höhen wegnehmen und du kannst dich so ein bisschen verstecken hinter diesem gefilzten Sound. Deine technischen Unzulänglichkeiten werden nicht so offenbar. Das ist, je mehr Höhen du in dem Sound hast, wirklich viel, viel schwieriger. Aber würde mich natürlich freuen, weil dadurch würde so eine natürliche Selektion stattfinden. Ja. Das heißt, die Qualität kann eigentlich nur besser werden. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall Facing You von Keith Jarrett empfehlen, weil das wirklich eine tolle Tonaufnahme ist mit einem sehr plärrigen Piano.
Ja.
Und er weiß es wirklich sehr gut zu beherrschen. Und ich mag den Sound, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde es echt gut.
Vielleicht kommt das zurück. Und dann sagte Tom nämlich genau in ein Tonstudio, das wir bald zusammen besuchen werden, da würde wohl angeblich ein Piano stehen, wo so in die Saiten, an die Saiten, ich habe es nicht ganz verstanden, so kleine Nägel oder sowas.
Ah, Heftzwecken. Das ist ja der Produzent von den Beach Boys, glaube ich.
Ah.
Wie ist denn der nochmal?
Brian Wilson?
Der hat das, glaube ich.
Das ist ein...
Der hat, ah ja, vielleicht
was heißt hat es auch Produzent? Brian Wilson.
Ich weiß es nicht.
Aber Brian Wilson ist das Mastermind. Das ist
Brain.
Ja.
Ja,
ich weiß es auch.
Ich glaube, er und der...
Ja, das müssten wir jetzt eigentlich wissen.
Techniker oder der
liefern
Produzent. Liefern wir nach. Jedenfalls haben die sich ausgedacht, Heftzwecken auf das Filz der Hämmer aufzumachen. Und dadurch gibt es so einen Signature Beach Boys Sound, den man immer mal wieder auch hört in, wie heißt denn das? God Only Knows zum Beispiel ist es zu hören und so. Und genau, das haben die erfunden. Wollte ich auch immer mal wieder nachmachen. Bin ich bisher noch nicht zugekommen. Finde ich interessant. Ja. Aber gibt es ein Studio da, wo ihr jetzt seid, wo das schon in-house drin
ist? Nein, da noch nicht, aber wir werden bald eins besuchen, wo es sowas wohl gibt. Da gibt es dann mehr in den nächsten Folgen zu dem Thema. Aber das ist ja wirklich ganz toll, jetzt schon mal anzuteasern, bald Lambert eher höhenlastig vielleicht in der nächsten Schaffensphase deines Werkes.
Ja, mal sehen.
Ja.
Mal sehen. Ich hatte aber schon, auch bevor ich Klaviermusik, also Lambert geworden bin, habe ich immer schon so eine gewisse Höhenangst gehabt. So auch in anderen Produktionen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja. Also würde man auch wahrnehmen können in, ich sag jetzt nicht, wie die Band hieß, aber die ich davor gehabt habe.
Wenig
Höhen. Aber auch wenig hören. Und ich weiß auch, die ersten Jazzaufnahmen, die ich gemacht habe, da war ich auch wahnsinnig unzufrieden, weil da hatte ich keine Kontrolle über den Mix. Und der Produzent kam auch eher so aus den 80er Jahren und der konnte meine Höhenangst überhaupt nicht nachvollziehen und ist auch nicht drauf eingegangen. Erst beim dritten Album, was wir gemacht haben, habe ich dann mal da beim Mix dabei gesessen und konnte ihn so ein bisschen bändigen, was das angeht. So, ja.
Genau.
Genau, aber das durchstreift so ein bisschen mein musikalisches Schaffen, ne? Eine ziemliche Höhenangst.
Ja.
Und um die aufzuarbeiten, wäre es wahrscheinlich an der Zeit, mal so ein Klavieralbum zu machen, was ich eher dem Sound von Facing You orientiert.
Ja, ich bin gespannt.
Devin Gray hat mir auf Instagram geschrieben, weißt du noch, der Schlagzeuger aus dem Donau?
Ja.
Ah. Der hat mir auf Instagram geschrieben, weil ich bin ihm gefolgt und dann hat er mir direkt zurückgeschrieben und meinte, nice to connect und dann meinte ich auch so, ja, sehr nice, also meinte auch so nice, hello, nice.
Ja, so nice.
und dann hat er irgendwie zwei Tage danach geschrieben, leider könnte er sich gerade nicht mit mir unterhalten, er ist nämlich gerade auf Tour.
Ja, ach so, und das kennt man ja, auf Tour ist man ja nur beschäftigt.
Ja, ist ja nur busy.
Genau.
Ja, so wie ihr da in eurem Studio den ganzen Tag, ne, nur am Instrument, da wird nie Kaffee getrunken.
Niemals,
ne?
Genau.
Da muss man immer um 10 Uhr auf der Matte stehen und dann ab ans Instrument, Kästchen treffen, klar.
Das ist eben ein sehr guter Lifehack nochmal hier, die goldenen Tourregeln oder Tipps fürs Musikerleben, für die Berufspraxis, wenn man irgendwie eigentlich Sachen zu organisieren hätte oder Kommunikation, Geschäftliche machen muss, ist immer gut zu sagen, da kann ich nicht, da bin ich nämlich auf Tour. Und für Leute, die selber noch nie auf Tour waren, die sagen dann ganz verständnisvoll, ach, du bist auf Tour.
Tour, ja, ja.
Dann hast du natürlich gar keine Zeit.
Ja, ja, dabei so ein Telefongespräch oder so ein Zoom-Meeting wäre ja wahrscheinlich auch irgendwie mal möglich, aber man hat natürlich, es ist so eine Zeit der Freiheit, die man sich so richtig freischaufeln kann. Auf Tour heißt auf Tour sein, das wissen dann alle auch. Da wird nicht gefragt, ob man dann nicht trotzdem mal kurz telefonieren könnte oder so.
Ja,
kann man nicht.
Und man braucht ja auch vollen Fokus auf die Tour, sonst leidet die Musik darunter, wenn man sich da äußeren Einflüssen hingibt. Anders als bei uns, bei so einem Podcast ist das ja das Gegenteil. Wir brauchen ja quasi äußere Einflüsse, um dann wieder was zum Sabbeln zu haben.
So ist es. Und deswegen sind wir auch neulich dann nochmal ins Donau gegangen.
Ah, das war toll.
Interessant war es, würde ich sagen. Toll ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es war auf jeden Fall volles Haus.
Ja.
Es war der Dienstag. Es hat sich angefühlt wie so ein Talentwettbewerb.
Ja.
Jeder durfte was vortragen und jeder hatte irgendwie so 10 Minuten oder 2 Stücke.
Ja.
Und die Leute waren begeistert. Wie hat es dir gefallen?
Also, was ich ganz toll fand, jetzt muss ich mich mal outen. Es gab mal so eine Zeit, da wohnte ich in Hamburg-Ottensen und da gab es im Zeise-Kino immer so Slams. Und zwar so Song-Slams und auch einen Poetry-Slam und einen Kurzfilm-Slam. Und da bin ich ab und zu mal hingegangen. nicht wegen meiner großen Liebe zum Poetry Slam, sondern weil ich irgendwie diese Situation so gerne mochte. Also diese Talentwettbewerb-Vibes, weißt du? Dass man so auf die Bühne geht und es ist eher laienhaft, es ist eher unfertig. Es ist ganz klar, dass die Leute, die sich da auf die Bühne stellen, das so als Gelegenheit wahrnehmen, um überhaupt mal was vor Publikum zu machen, vielleicht auch so Testballon-mäßig oder sowas. Das hat noch ein ganz besonderes Knistern, oder nicht?
Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen eigentlich um die eher mindere Qualität der Protagonisten. Die wissen das eigentlich ziemlich genau, finden sich aber ganz gut, dem Mittelmaß Aufmerksamkeit zu geben. Da feiern sie sich so ein bisschen selber, also das Publikum,
oder? Ah ja, das kann gut sein, ja genau. Das stimmt, das ist auch näher dran als einem selber. Und natürlich, genau, auch diese Aufregung knistert ja mit bei einem. Die überträgt also so dieses nicht ganz so abgezockte, wie wir sagen, wenn so quasi sich so die blutleeren Vollprofis auf die Bühne stellen wie wir, sondern so eher Laien, die quasi auch musikalische Rohheit durch Leidenschaft, Herzblut und so ein bisschen Aufregung substituieren in der Performance, oder? Das hat doch irgendwas, irgendwas hat das, irgendwas berührt mich daran wahnsinnig. Ich finde das schön.
Ja, also es kommt viel Hoffnung natürlich auch zum Ausdruck. Also es war da irgendwie auch ein Gitarrist, der gespielt hat, der meinte, er würde in 2 Wochen nochmal irgendwo spielen. Er hat, glaube ich, so ein bisschen gehofft, hier so ein bisschen Publikum abgreifen zu können. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, die Leute wollen halt dahin gehen, weil genau das sie daran interessiert. Die interessieren sich gar nicht so sehr jetzt von wegen, wir könnten hier einen Künstler oder eine Künstlerin entdecken, sondern es geht eigentlich darum, um dieses, genau, was du halt sagst, ne, so ein bisschen dabei zu sein, wenn sich jemand ausprobiert, diese Aufregung so ein bisschen mitzufühlen und so. Ist es ein Austausch auf Augenhöhe? So, ich habe das Gefühl, das Publikum will eigentlich was anderes als der Künstler und die Künstlerin gerade. Wir haben eigentlich unterschiedliche Erwartungen voneinander, obwohl es in dem Moment bestimmt schön ist, weil sie feiern.
Ja, es ist ein bisschen, es ist natürlich ein niedrigschwelliges Angebot, ne? Du kannst in so einen Laden gehen, zahlst keinen Eintritt und bist auch so ganz nah dran, das ist natürlich was Tolles. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Überraschungspaket, das ist vielleicht ja auch schön daran. Das mochte ich auch an diesen Slams, diesen Song-Slams und sowas, dass man quasi da hinkommt und man weiß nicht, was man bekommt. Bisschen wie ein Überraschungsei kaufen. Und auch bei Überraschungsei ist es ja meistens so, dass man dann enttäuscht ist, weil das irgendwie so ein blöder Bausatz ist und man möchte eigentlich so eine Happy-Hippo-Figur oder sowas. Irgendwas Aufregendes, aber trotzdem dieses Spiel, Spaß und Spannung oder was ist das? Also so auch, es ist da teilweise auch die Vorfreude auf den nächsten Act, der einen dranbleiben lässt. Ich glaube, wir saßen da auch ein bisschen zu lang eigentlich für unsere musikalischen Nerven, aber was uns doch da gehalten hat, ist, vielleicht kommt als nächstes was ganz Tolles, oder?
Ja.
Dieses Gefühl.
Also doch. Wir saßen da dann doch mit dem Gefühl, wir könnten hier jemanden entdecken.
Ja, oder irgendwie ja irgendeine Stimulierung bekommen. Bisschen wie Seppen im Fernsehen oder so vielleicht. Also.
Ja, aber gerade da, wo es experimentell wurde, da kam ein italienischer Song, der sehr mit irgendwelchen absurden Klängen sich begleitete über elektronische Geräte.
Ja.
Da haben wir ja dann die Flucht
gesucht. Ja, das
dabei wurde es da ja eigentlich gerade, ist es ja, ne, wenn es ums Ausprobieren, um musikalische Grenzgänge geht, ist ja eigentlich das, was uns am meisten interessiert, mich zumindest.
Ja.
Großer Interessent der Lärmmusik.
Ein Grenzgänger, ja.
Aber das haben wir dann tatsächlich nicht mehr ausgehalten. Es war, wie man es nicht anders erwarten würde, auch eher in der Mittelmäßigkeit verhaftet, was die musikalische Qualität angeht. Fand ich interessant.
Da schließt sich für mich aber auch tatsächlich so eine philosophische, naja gut, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber irgendwie so eine Schere, die sich in meinem Kopf entspinnte, dass ich einerseits, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, so ein bisschen Distinktionsgehabe empfinde, weil ich denke, das hat wahrscheinlich auch so mit der Sozialisation zu tun, dass irgendein Teil in meinem Kopf sagt, wenn man sich auf eine Bühne stellt, muss das nicht irgendwie unbedingt hochvirtuos sein oder irgendwas, aber es sollte ein bisschen so protestantisch, es sollte irgendwie Arbeit drin stecken. Irgendein Teil von mir möchte, dass Leute da geübt haben und geprobt haben und sich das genau überlegt haben, was auf der Bühne passiert. Ja, oder halt ein total geniales Konzept meinetwegen haben. Das funktioniert ja auch. Also das darf natürlich auch improvisiert werden auf der Bühne.
Ja, es muss so eine Dringlichkeit ausgedrückt werden auf der Bühne. Die hat nicht immer was damit zu tun, dass man stundenlang seine Skalen jetzt geübt hat, so, aber...
Nee, genau. Es gibt so einen Impuls von mir, dass ich dann irgendwas sehe auf einer Bühne und dann denke, ach, das ist ja laienhaft. Das ist ja Hobbyniveau. Da fehlt die Dringlichkeit, da fehlt die Arbeit. Und das ist aber eigentlich unfair, oder?
Ja, gerade du als irgendwie Verfechter von Coverbands und Top 40 Bands, das widerspricht sich natürlich jetzt so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Da ist irgendwas, das habe ich noch nicht ganz geklärt für mich, wie ich das jetzt finde.
Ich auch nicht. Lassen wir mal offen. Wir gehen einfach Dienstag nochmal hin.
Ja.
Wenn du wieder in Berlin bist, gehen wir mal wieder nochmal zur Talentshow. Es ist irgendwie auch ein nettes Happening. Also ich würde es jetzt einfach mal ganz trocken jedem empfehlen, da mal vorbeizugucken.
Genau.
Weil es auch ein guter Laden ist.
Genau, das heißt, Dienstag morgens kommt die neue Folge und abends geht's gleich zur Talentshow.
Ja.
Genau, also auch alle Berliner. Vielleicht bringen wir das die nochmal richtig nach vorne, diese Talentshow. Wir wollten auch irgendwas anderes groß machen, das Trickster.
Hast du ja, da, das Trickster.
Hast du da schon Rückmeldung, ob der Laden aus allen Nähten platzt mittlerweile?
Ja, die wissen gar nicht mehr wohin mit den die ganzen Impros, die da auf einmal da auftauchen und warten, dass irgendjemand seine Taschentrompete rausholt.
Ja, vielleicht ist auch das Sternburg teurer geworden mittlerweile auf 1,50 oder sowas.
Es kann natürlich sein.
Da sagte mir mein Kollege der Finn auch neulich, das sei ja ein Indikator für so Wirtschaftsstärke in verschiedenen Regionen. Der sogenannte Sternburg-Index nennt sich das. Am Preis des Sternburgs, am Späti, kann man ablesen, wie so gerade die Gentrifizierung vorgedrungen ist in die Bereiche. Wenn das Sternburg über 1 Euro kostet, das heißt, es sind Warnsignale. Es folgt der Ausverkauf. Okay. Die Immobilienhaie und Hipster fallen her über die Stadtteile.
Ich glaube, das wird im Trickster nicht passieren.
Nein.
Trickster heißt es, glaube ich, nicht.
Trickster.
Brad Mehldau hat seine Memoiren veröffentlicht, den ersten Teil irgendwie niedergeschrieben und hat mich natürlich sehr interessiert. Und ich habe gemerkt, dass man kann das nicht einfach mal so kaufen, sondern es ist irgendwie ein absurden Verlag, der so ein bisschen so wirkt, als wäre das sein eigener.
Ja.
Man muss halt dieses Buch kaufen, kann man auf ein paar einschlägigen Online-Vertrieben. Und das kostet irgendwie 76 Euro oder so.
Ich sehe das hier sogar bei Hugendubel für 92,49 Euro.
Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Aber das ist, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch schon länger her, dass ich ein Buch gekauft habe, aber Bücher kosten doch nicht so viel Geld eigentlich, oder?
Also da frage ich mich auch, was denn da passiert ist. Also wenn es jetzt ein normaler Verlag gewesen wäre, wäre ja das Buch nicht so teuer. Das kann ja nur damit zusammenhängen, dass es für seine elitäre Leserschaft irgendwie ist. Ich habe versucht rauszufinden, was so ein bisschen drinsteht und einen Artikel auch nur gefunden, der meint, der Schreibstil von Brad Mehldau ist natürlich auch sehr verschachtelt. Er meinte, glaube ich, selber von sich, er würde sich da ein bisschen an Hermann Hesse orientieren.
Okay.
Gut. Und ich weiß nicht, ob man, es gab ja auch in den Elegiac Cycle und in den ganzen Art of the Trio Veröffentlichungen gab es unglaublich lange Liner Notes von ihm selbst verfasst,
ja,
die auch teilweise, also es wirkte schon so, als wäre es ein intelligenter Typ, aber auch ein bisschen überschlau. Also, dass man es jetzt dem so einfach folgen könnte, das kann man jetzt irgendwie auch nicht sagen. Trotzdem interessiert mich das Buch irgendwie. Also, falls es irgendjemand rumliegen hat da draußen, ich würde es mir gerne mal leihen.
Ja.
Oder was nämlich das erste Mal da wohl drin beschrieben wird, ist natürlich sein missbräuchliches Verhältnis gegenüber der Droge Heroin.
Ja.
Also, da hat er ja in den 90er Jahren wohl eine dunkle Zeit gehabt. Und was auch zum ersten Mal irgendwie zur Sprache kommt und so ein bisschen seine dunkle Seite so ein bisschen erklären würde, ist, dass er von einem Klavierlehrer, der ihn wohl musikalisch sehr geprägt hat, auch unter sexuellem Missbrauch gelitten hat.
Uiuiui.
Und ja, das ist irgendwie hartes Zeug, was da wohl drin steht. Und irgendwie denke ich, das muss doch wahnsinnig viele Leute interessieren. Wie kann es sein, dass dieses Buch 92 Euro kostet?
Ja, finde auch noch gar nicht so richtig. Auch Equinox Publishing heißt wohl der Herausgeber. 312 Seiten, na gut, das ist ja immerhin so ein ganz schöner Wälzer. Ja, vielleicht können wir das auch so machen. Wir könnten ja uns einfach Sachen wünschen von den Impros. Du hast ja auch bald Geburtstag und vielleicht, wenn wir wirklich sehr wohlhabende Hörer haben, dann können sie dir vielleicht ja das Buch schenken.
Ja.
Das wäre doch schön, wenn das einfach plötzlich bei dir morgen in der Post liegt. Ich glaube, mit viel gegoogelt findet man deine Adresse raus, oder?
Sicher. Also genau, wenn jemand das Buch loswerden will und auch Bock hat, so richtig durchzugoogeln mal die Nacht, dann kann diese Person mir das Buch gerne schicken. Frage ist ja, warum Heroin?
Warum Heroin?
Es muss ja was mit diesen traumatischen Erfahrungen zu tun haben. Und ich glaube, es wurde auch angedeutet, dass so ein bisschen, dass da drin steht, dass Heroin die Möglichkeit ihm gab, das zu verdrängen. Dadurch, dass du die ganze Zeit ja mit dem Klavier dich auseinandersetzen musst und das ja eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt, die dir viel Spaß bereitet. Auf der anderen Seite auch diesen unglaublichen Schmerz, dass halt Heroin da die perfekte Droge für ihn war, damit halt irgendwie klarzukommen. Und er ist ja eigentlich erst bekannt geworden, als er schon runter war von dem Zeug. So, also diese ganzen Art of the Trio-Sachen, das ist ja schon irgendwie erst Anfang der 2000er irgendwie so rausgekommen.
Ja.
Und seine Heroinphase war so in Mitte, Ende 90er. Und da hat er so bei Joshua Redman gespielt. Da gibt es tolle Aufnahmen, die man auch bei YouTube immer noch nachsehen kann, wie er so wirklich ziemlich beboppig bei Joshua Redman mitspielt.
Ja.
So ein anderer Style, aber man kann ihn schon raushören und so. Ja, ich finde das irgendwie interessant und finde, ja, schade, dass diese Seite von Brad Mehldau, die wir doch alle gerne wissen würden als Jazzliebhaber, hinter so einem unglaublichen Preis uns verschlossen bleibt. Du hast mir nochmal geschickt, diese Arte-Doku, ne?
Ja, genau.
Von Brad Mehldau, wo er in Berlin ist.
Ist schon älter, ist bestimmt 15 Jahre alt, da schleicht er
ja,
so
genau.
durch, die steht da auch so ganz bedeutungsschwanger am Cottbusser Tor und sagt so schlaue Sachen über seine Konzerte und so.
Ist eine Currywurst, der meint, das Food wäre heavy in Germany.
Heavy Food.
Und was mir da auch auffällt, ist diese unglaubliche Schwere und Trauer, die auch über dieser Dokumentation liegt. Also wie er spricht, das ist schon eine riesengroße Schwere, die da in der Luft liegt. So. Ich finde die jetzt nicht ganz leicht zu gucken, diese, aber irgendwie interessant. So. Aber ja, auch dann dieses dunkle Berlin, auch wie Berlin da inszeniert ist und das ist ja alles düster. Und
ja, das ist natürlich dann doch so eine allgemeingültige, traurige Erkenntnis, dass, sagen wir mal, eher die schweren Gemüter mit vielleicht auch traumatischen Erfahrungen dann meistens da, wenn sie dann irgendwie einen künstlerischen Zugang finden. Das ist meistens eine ganz gute Startvoraussetzung für tolle Musik, ne? So doof das ist.
Da wollte ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus. Also ist das nämlich so, ne? Immer die Frage nach Leid und Kunst. Gibt es da eine direkte Verbindung oder reden wir jetzt hier über Klischees?
Mm.
Weil bei mir ist es jetzt nicht so, dass je schlechter ich mich fühle, desto besser kann ich kreativ arbeiten. Also gilt für mich nicht. So, sondern eher gegenteilig. Aber ich bin natürlich auch nicht Brett Mehldau.
Ich glaube das schon. Ich glaube, wenn Musik so ein Ort ist für einen selber oder Kunst, das ist auch oft eine Flucht oder ein Schutzraum oder so ein Happy Place. Ich glaube auch nicht, dass man, wenn man ein trauriger, düsterer Gesell ist, dass man dann unbedingt traurige, düstere Musik machen muss. Aber ich habe auch mal gehört, dieser Bob Ross, dieser Maler, der ja immer die Happy Little Clouds und Happy Little Accidents machte, also der so wirklich so ganz im amerikanischen Fernsehen so ganz farbenfrohe Bilder zum Mitmalen malte, dass es der wohl auch eher ein düsterer, trauriger Gesell gewesen sein soll.
Ja.
Also das spiegelt sich gar nicht wieder. Vielleicht ist dann auch fröhliche Musik so ein Bewältigungsmechanismus, ja.
Es ist ja auch nicht alles von Brett Mehldau auch nur düster, aber die prägnanten Sachen, die man so von ihnen kennt, sind dann doch irgendwie immer sehr elegisch.
Ja, es hat eine melancholische Schwere und Gravitas, diese Musik auf jeden Fall, finde ich. Und
muss man schon sagen, ja. So. Florin hat ihnen dann geholfen, ne, von den Drogen auch loszukommen, die holländische Sängerin, die ja auch mit, das fand ich interessant, mit Roger Cicero befreundet war.
Roger Cicero, ja.
Und da gibt es ja auch so eine Doku, die an dieser Stelle mal zu empfehlen sei. Ich fand die Doku eigentlich super, weil mir...
Findet man bei Amazon, ne? Bei Amazon Prime?
Findet man bei Amazon.
Genau.
Jetzt läuft sie, glaube ich, auch auf ARD, also kann man sie gerade in der Mediathek einfach umsonst gucken, sei zu empfehlen. Wird einem dieser Künstler, der es gar nicht so richtig auf der Rechnung hatte, ein bisschen näher gebracht. Ich finde, wirklich ein Ausnahmetalent gewesen. Ähnliches Stigma, also auch dieses Leid, das irgendwie auf einem lastet. Also es ging auch viel um seinen Vater und die Anerkennung durch seinen Vater, der ja auch ein unglaublicher Musiker gewesen ist.
Eugen Cicero. Genau, wir sprechen gerade über die Doku. Ich weiß gar nicht, ich finde jetzt hier zwei Roger Cicero Dokus. Ich glaube, die heißt Cicero, zwei Leben, eine Bühne. Das ist so eine Doku, wo so ein bisschen der Lebensweg von dem deutschen Jazzsänger, Swingsänger Roger Cicero nachbeschrieben wird. Und das ist immer verschnitten mit der Geschichte seines Vaters Eugen Cicero. Der, glaube ich, ist Rumäne gewesen und dann irgendwie über Ostberlin in der Schweiz und in Deutschland gelandet und hat hier Karriere gemacht und ist auch ähnlich wie sein Sohn dann so früh verstorben.
Gleiche Todesursache, glaube ich, aber er ist ein bisschen älter geworden, der Vater.
Genau, aber unwesentlich, genau, Eugen Cicero, berühmt geworden, also ein Wahnsinn, man sieht so Aufnahmen, ein wahnsinnig virtuoser Pianist, ne? Also wirklich.
Genau, so und so ein Grenzgänger, ne? Der war so klassischer Pianist, konnte aber wahnsinnig gut improvisieren und hat dann mit Nils Henning Ørsted Pedersen irgendwie ein Trio gehabt und also so das, was Jacques Lussier mit Bach versucht hat und nie so richtig gut hinbekommen hat.
Ja.
Also du bist anderer Meinung.
Ich bin ein großer Fan.
Genau. Hat er mit Chopin eigentlich ganz gut hinbekommen.
Ja, es gibt auch also Barock-Jazz, ist glaube ich eine Platte, die sehr sich gut verkauft hat, wo er also allerhand auch so Bach-Sachen verjazzt, was erstmal so ein bisschen cheesy ist. Es hat aber irgendwie eine gewisse Magie, ne? Und Eugen Cicero spielt wirklich Klavier auf so einem Oscar-Peterson-Level, ne?
Ja, also wirklich unglaubliches technisches Niveau.
Genau.
Lohnt sich da mal reinzuhören.
Genau. Und aber auch trotzdem so ein bisschen europäisch. Hat so ein bisschen europäisches Gehacke drin, aber irgendwie auf eine gute Art zickig ist es dann doch, wie der spielt. Aber hochvirtuos und so, genau. Und der Sohn, Roger Cicero, der machte dann so in den 2010ern oder so Karriere nochmal mit so einem deutschen Swing-Programm, so deutscher Frank Sinatra. Auch eigentlich ganz schön cheesy, ne?
Genau, aber das wird ultra cheesy, aber man muss sich auch sagen, die wurden alte Aufnahmen von ihm gezeigt aus dem Angie's Nightclub oder so. Also der hat ein unglaubliches Talent. Das war mir so nicht bewusst, so. Das wurde mir da näher gebracht. Was ich ein bisschen schade fand an dieser Doku, ist, dass so viele Leute eigentlich aus dem Business immer nur befragt wurden zu ihm. Dadurch wurde eigentlich der Vater durch diese ganzen alten Aufnahmen wurde viel künstlerischer dargestellt, während Cicero so ein bisschen wirkte wie so ein Produkt, ne, dadurch, ja, dass halt so viele Plattenfirmen-Heinis und Leute aus dem Studio irgendwie zu ihm befragt wurden. Es war eigentlich, ja, nicht so persönlich. Und das kann aber auch die ganze Krux an seinem künstlerischen Leidensweg gewesen sein, dass er immer das Gefühl hatte, er wird als Künstler gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern eher so als musikalisches, ja, Produkt.
Ich glaube, das war auch so, ja, wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, also so zumindest so aus der Ferne in Hamburg hier damals, weil ich auch so nach der Schule den Roger Cicero so flüchtig kennenlernte, weil ich Unterricht hatte an der Hamburg School of Music und da war der Gesangsdozent. Das muss so Mitte der Nuller gewesen sein. Das war die Zeit, wo Roger im Angie's Nightclub spielte. Und das war quasi so ein cooler Gig, so ein cooler Mucker-Gig, den man haben konnte in der Zeit. Nämlich in so einer Tanzbar neben der Davidswache auf der Reeperbahn, so ein bisschen für so eher so Perlenketten, ein bisschen, heute würde man wahrscheinlich sagen, so ein Agentur-Leute-Publikum, so fetzige Funk-and-Soul-Tanzmusik zu spielen, während jetzt zwei Ecken weiter am Hamburger Berg dann im Irish Pub so die Rock-Cover-Band spielten. Da war dieser Gig, ja, im Angie's Nightclub so ein heißer Gig für so funky Mucker. Und da sang er auch. Genau, und dann habe ich aber auch aus der Ferne so mitbekommen, wie es dann hieß, ah, Roger, der macht jetzt so Swing auf Deutsch. Und genau, der Wolf Kerschek, liebe Grüße, der war ja in meinem Jazzstudiengang auch der Chef. Auch tolle Haare, oder? Wolf.
Super Haare.
Ja.
Erstklassige Frisur.
Genau. Das habe ich so aus der Ferne mitbekommen. Und was dann genau diese ganzen verschnittenen Business-Leute, da wird ja tatsächlich so ein bisschen klar, jetzt völlig wertfrei, dass das so ein bisschen natürlich schon ein inszeniertes Produkt ist. Also ein ganz klares Konzept. Ja. Und natürlich auch so ein bisschen die traurige Wahrheit, mit Jazzgesang kommt man vielleicht auch nicht so weit.
Ja.
Ne? Sondern dann, man baut so einen Künstler auf und dann sieht man in der Doku auch ganz gut so ein bisschen so die inneren Konflikte.
Ja.
Ja. Genau.
Ja.
Also fand ich sehr, sehr spannend zu gucken. Genau, da gibt es ja diese Stelle, wo es heißt so und jetzt kriegt ihr alle schicke Anzüge und dann werden Mützen, ja, anprobiert, ja, und so, genau. Und da geht ihr zum Eurovision Song Contest.
Genau, also da sind diese Dynamik zwischen künstlerischem Ausdruck und dem, was der Markt sozusagen dann von einem abverlangt und so. Das wird da ganz gut beschrieben, finde ich auch. Wie gesagt, guckt das euch doch mal an. Es ist, wie gesagt, jetzt in der ARD-Mediathek. Ich glaube, da wollte ich noch drauf hinweisen. Ich glaube, da heißt die Doku tatsächlich anders.
Ah, okay.
Als auf Amazon.
Ja.
Ich weiß nicht, welche Gründe das hat. Aber es ist die gleiche. Ich habe reingeguckt. Also es ist also egal.
Ja.
Wo ihr sie guckt.
Ja, da ist so dieses Thema so Trauer, Schwere im Sein und Künstler sein, Musiker sein, wird da so ein bisschen skizziert, auch an dem Vater, in der Fremde, als Migrant, dann wird dessen Alkoholproblem so ein bisschen thematisiert, bei Roger Cicero auch, so ein bisschen so ein Wandel zum gesunden Lebensstil, genau, den wir auch bei Brett Meldau dann haben und so, ne, genau, es scheint,
genau,
ist ja natürlich, aber auch, muss man sagen, wenn du jetzt sagst, das ist bei dir so ganz anders, es ist natürlich auch einfach eine gute Story. Und Musik lebt von Geschichten, ja, da, und Inszenierung.
Also, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Andererseits jetzt zu sagen, Brett Meldau hätte seine Missbrauchserfahrung jetzt als Story verkauft, das kann man mir wirklich nicht vorwerfen.
Nein,
der jetzt irgendwie
überhaupt nicht.
Quasi am Ende seiner Karriere darüber erzählt. So, das kann man ja nun auch nicht sagen. Aber klar, der leidende Künstler ist etwas, was wir als musikliebende,
ja,
Konsumenten auch immer ganz gut nachvollziehen können.
Ja,
so,
total.
Gerade weil es halt so ein Klischee bedient, so was man, ja.
Ja, richtig.
Ich möchte dem nur so ein bisschen entgegensetzen, dass ich das Gefühl habe, dass ich besser kreativ und künstlerisch arbeiten kann, wenn es mir gut geht.
So, ja, also ich glaube, da gibt es ja das gegenteilige Phänomen. Beobachtet man ja auch, dass so gerade junge Leute, die Musik machen, dass man bei denen manchmal teilweise so das Gefühl hat, die begeben sich extra teilweise auch so in so Extremsituationen, Hedonismus, Exzesse und so, um dann auch so als so wilde Person rüberzukommen, die Grenzerfahrungen macht oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass man, ja, sich so, also, weil nichts langweiliger ist, ist natürlich so ein, wahrscheinlich so ein spießiger Schildbürger, der einfach morgens brav seine Musik macht und dann früh ins Bett geht, nachdem mit der Familie gegessen wurde und so, sondern man möchte natürlich so ein bisschen eine wilde Geschichte von Leid.
Ja, es passt irgendwie zur Kunst oder zur Verdeutlichung davon, wer eigentlich die Protagonisten hinter der Kunst sind, weil darum geht's ja immer. Es reicht ja immer nicht die Kunst an sich, sondern, ja, man muss ja immer eine Verdeutlichung derer haben, die halt diese Kunst aufgenommen oder zu verantworten haben. Ja.
Es wertet die Sache auch irgendwie ja auf. Ne? Auch so Ambivalenzen werten das total auf. Ich finde, das macht natürlich auch so zum Beispiel deutsche Schlagermusik der 70er oder sowas, macht das natürlich total interessant, wenn man weiß, dass Rex Gildo, der diese ganz in weiß Happy Musik macht, gedacht, dass der in Wirklichkeit total drunter litt unter seinem In the Closet sein und dann irgendwie sich umgebracht hat und dann, das kriegt dann natürlich gleich so eine Schwere und so eine doppelte Ebene, ne?
Ja.
Also na klar, also irgendwie ja, da muss man sich natürlich auch selber hinterfragen, ist das so ein bisschen vielleicht auch so eine Sensationsgeilheit, dass wir irgendwie immer die Story der Abstürze und so das Schattensein von Kunstschaffenden irgendwie so in Fokus rücken?
Ja, weil zum Beispiel bei Brett Mehldau ist es ja auch so, alle wissen, der war mal auf Heroin.
Ja.
So. Und dass der aber wirklich eigentlich erst erfolgreich geworden ist, als er da nicht mehr drauf war. So,
ja.
Und halt irgendwie Veganer geworden ist. Ich weiß nicht, ob er vegan ist, aber halt auf jeden Fall gesund gelebt hat und den Zen-Modus eingeschaltet hat. Darüber redet irgendwie keiner, sondern es geht immer wieder, ah, der war auf Heroin.
Ja, der war auf Heroin. Ja, ja, das ist aufregend. Ja. Das ist ja auch, ich meine, stell dir mal vor, Beethoven ohne die Story, hey, der war taub am Ende. Oder wie heißt der mit den Sonnenblumen? Ich will Leonardo.
Der Maler?
Leonardo da Vinci sagen, das stimmt natürlich. Nein. Wie heißt denn der?
Der holländische Maler,
ja, Van Gogh. Warte kurz, Van Gogh, genau. Ja. Entschuldigung, liebe Impros, Wortfindungsschwierigkeiten am frühen Morgen. Genau, da ist das natürlich auch ganz wichtig zu wissen, dass da so ein Typ diese heiteren Sonnenblumen malt, aber eigentlich so abgefuckt war, dass er sich sein Ohr abgeschnitten hat im Rausch.
Ja.
Ne, das ist
die Geschichte glaube ich ja einfach nicht.
Nein, ich glaube die auch nicht natürlich.
Auf Absinth, ach komm, ich habe auch schon mal Absinth getrunken.
Wer sollte das machen? Und du hast ja noch beide Ohren. Genau.
Ja.
Genau, wenn man das mal selber abklopft, auch so sein Rezeptionsverhalten, ist man tendiert dann doch immer hin, und das ist auch interessant bei so Diskussionen um Trennung von Werk und Künstler, man möchte dann vielleicht doch so ein bisschen die abseitige Künstlerbiografie, ne?
Ja, 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 ja. Das irgendwie erinnert man sich ja auch deswegen an bestimmte Künstler, ne? Oder kommt immer wieder zu ihnen zurück, so, weil es halt die Geschichte dazu gibt. Ich glaube, auch wenn es die nicht gäbe, wäre es gar nicht so leicht, sich immer wieder, vor allem heutzutage, mit dem, worauf du da überall Zugriff hast, wäre das gar nicht so leicht.
Stimmt schon, ne? Weil ich glaube, dass natürlich auch so eine Story, wie ich gerade auch sagte mit dem Schlager, die gibt einem beim Hören so eine Tiefe, die man sich dann selber so dazu denken kann. Das desolate Liebesleben von Franz Schubert und sein elendiges Verrecken an einer Syphilis-Erkrankung und so, das wertet natürlich diese traurigen Lieder so auf, weil man dann sagen kann, ach guck mal, der hat ja natürlich auch so ein schweres Leben und deswegen ist das alles so traurig und deswegen hat er das geschafft, auch diese banalen Texte auf so eine tiefe Art zu vertonen, wenn man genau sagen würde, nee, der war ganz lieb, dem ging's gut und dann ist er im hohen Alter glücklich gestorben. Vielleicht würde das die Sache schmälern.
Immer gute Laune. Bei Mozart ist er halt nicht alt geworden, aber was man über den weiß, ist halt der Exzess. So, dass der halt einfach, der hatte immer eine Time. So.
Der hatte eine Time, einfach, genau.
Ja. Genau. Er hat einfach durchgeballert so,
genau.
Und dann ist er halt gestorben recht früh. Weiß man auch, weiß jeder. Lernst du in der Grundschule.
Lernst du, wenn du diesen tollen Film guckst, Amadeus.
Ist der ganz
gut? Das ist ein toller Film, ja, der ist wirklich heiter. Der kann, finde ich,
wie heißt der Regisseur? Milan?
Ja, gute Frage. Das recherchieren wir nochmal kurz für unsere Impros. Amadeus Film. Milos Forman, genau.
Milos Forman, genau.
Oder Forman, genau. Der hat natürlich auch, ne, das ist vielleicht, das ist wahrscheinlich sein größter Film, ne? Ah, nee, natürlich, einer flog übers Kuckucksnest.
Ja, genau, das ist sein größter Film eigentlich.
Ja, natürlich.
Der ist
mit Jack Nicholson in der Irrenanstalt.
Ganz toller uneingeschränkt Film. Zu empfehlen.
Ganz toller Film, wenn ihr mal wieder einen Videoabend machen wollt.
Genau.
Ein VHS-Abend.
Ja.
Genau. So, haben wir da...
Haben wir noch etwas, um diesen Podcast vielleicht auf eine heitere Note enden zu lassen?
Haben wir das.
Ich würde jetzt nochmal sagen, was ich mir neulich selber ausgedacht hatte auf dem Klavier. Pass auf, und zwar geht es um Upper Structure Triads. Klingt schwerer, als es ist. Es geht nur um drei Klänge, die man über andere Akkorde rüberspielen kann.
Ja.
Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel uns in S-Dur befinden, welcher Upper Structure passt da ganz gut? Also
na, verschiedene.
B-Dur, würde ich sagen. Jetzt nochmal B-Dur. Ich wollte eigentlich auf B-Dur hinaus, deswegen sage ich es gleich mal.
Ja.
Hier S-Dur.
Ja.
Ne? Passt gut zusammen.
Klingt schon wieder Anfang von der Stromberg-Musik. Toll.
Genau. Und dann des Weiteren sind wir natürlich große Fans von Chromatik.
Ja.
Deswegen habe ich mir folgendes Lick ausgedacht.
Ja.
Man fängt einfach nicht bei Bass an, also bei B, sondern bei H.
Ja.
Und dann bricht man in der ersten Umkehrung, sondern in der Grundhaltung?
Grundstellung.
Grundstellung anfangen. Also von H immer nach B und dann halt die jeweiligen Umkehrungen nach unten.
Das klingt toll. Das
gefällt,
ja.
Gefällt so
ein bisschen nach Ravel klingt das, finde ich.
Ja. Habe ich mir selber ausgedacht. Ja, und dann halt aber aufteilen, ne? Mit diesem Also den untersten Ton immer zuerst und dann in die Umkehrung nach unten. Geil, oder? Dadurch ergeben sich dann auch wieder tolle Lines. Kann man auch irgendwie geil Outside spielen. Na, wieso? Also kann man viel mitmachen.
Sehr gut, toll. Ich hoffe, sowas hört man dann bald bei Peaceful Piano auf der Playlist.
Ja, dafür müssen wir, glaube ich, noch eine Playlist erfinden, die Impro-Playlist.
Ja.
Die ist ja an Arbeit.
Ist ja immer noch an Arbeit. Entschuldigung, das wurde jetzt wirklich sehr, das wurde, glaube ich, gefühlt jetzt vor Monaten schon angeteasert. Sie kommt. Versprochen.
Ja.
Sehr gut. Ich habe auch noch einen Lifehack.
Oh ja,
kennst du AirPods oder so diese so Bluetooth-Kopfhörer mit Kennst du, dass man möchte üben zu Musik und es soll aber nicht so laut sein, deswegen hört man die Musik auf dem Kopfhörer.
Ja.
Und da muss man sich immer den Kopfhörer so komisch halb wegdrehen, so halb vom Ohr weg oder nur ein Ohr und das ist irgendwie alles suboptimal. Und jetzt habe ich gemerkt, dass viele dieser Kopfhörer ja so eine Durchzugfunktion haben. Also es sind meistens so Noise-Canceling-Kopfhörer. Weißt du, also man kann jetzt einschalten, Klang von außen dämpfen oder Klang von außen durchlassen.
Ja.
Und das ist halt total praktisch, weil dann kannst du spielen, Musik hören, die Kopfhörer stecken drin und du hörst aber auch dein eigenes Spiel.
Und rate mal, wer das auch schon gemacht hat so.
Der Lambert?
Ja, richtig.
Ja, gut, oder? Ja. Also nochmal für alle, kleiner Lifehack von mir.
Ja, super, genau. Finde ich gut. Außerdem empfehle ich nochmal die Dokumentation über Anna-Sophie Mutter.
Oh, das habe ich noch nicht.
Auf ARD. Ja, bitte, das besprechen wir nächstes Mal. Finde ich sehr interessant. Auch einfach aufgrund der Fragestellung, wie berichtet man eigentlich über Hochkultur?
Ja. Ne?
Vor allem da gerne immer mit Promis im Austausch.
Vivace heißt das, ja?
Ja, das heißt Vivace, da kommt irgendwie ein Zauberer zu Wort und Roger Federer und Daniel Barenboim. Die Message ist so ein bisschen, sie spielte immer sehr gut.
Ja,
sehr aber gut. Bitte, das besprechen wir beim nächsten Mal.
Rein, genau.
An alle Impros gibt es in der ARD Mediathek. Zieht euch das rein.
Ja.
Viel Dokumaterial aufzuholen.
Es ist Doku-Time.
Ihr habt auf jeden Fall alle zu tun. Es ist Doku-Time.
Genau.
Genau.
Und da gibt es nämlich auch, wenn man das geguckt hat, ganz toll auch nochmal, wie schön Fernsehen mal war früher. Es gibt ja auch eine Harald-Schmidt-Folge, wo Harald Schmidt mit Anne-Sophie Mutter so ein Duett spielt und dann sitzt er am Klavier. Auch ganz toll. Das gucken wir uns alles nochmal an. Gut, da würde ich sagen, ich muss jetzt auch ins Studio.
Ich muss auch ins Studio.
Ja.
Du bist nicht der Einzige.
Natürlich nicht, weil wir sind busy und geschäftig.
Ja,
genau.
So ist es.
Und dann?
Genau, dann sehen wir uns nächste Woche. Da gibt's wieder viel zu bereden, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Auch endlich mal das Big Band-Thema dann, oder?
Ja, das
dann Big Band-Thema.
Also, den Teaser zum Big Band-Thema, den habe ich aus der letzten Folge rausgeschnitten, weil der wirklich ins Nichts führte. Aber gut, dann teasern wir den jetzt. Vielleicht kommt nächste Woche die große Big Band-Folge. Und Christoph hat sich auch nicht blicken lassen.
Nein. Oh, schon wieder keine Gäste.
Ja,
welche Überraschung.
Aber ich weiß nicht, also ich hoffe, ihr glaubt mir, dass Christoph wirklich hier ist. Das könnte ich mir auch einfach ausgedacht haben.
Ja, und nochmal. Es kommen immer mehr Anwärter, die gerne in unsere Sendung kommen. Das ist wirklich kein Spaß. Ne? Wir wollen euch wirklich gerne da haben. Das geht auch wirklich bald los.
Ja.
Diesmal wirklich. Also wir fangen wirklich ganz, ganz, ganz bald an, hier immer ganz viele tolle Gäste, illustre Gäste aus der Szene zu begrüßen.
Ja.
Allerdings haben wir jetzt noch mal ein paar Folgen, da müssen wir noch ein paar Sachen besprechen. Ja. Alle so viel Mutter wartet und so.
Genau.
Aber geht bald los.
Bald geht's los. Also,
ganz bisschen Geduld.
Dann würde ich sagen, dann schwingen wir jetzt mal in den Vormittag rein.
Alles klar.
Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Mit zwingenden Grüßen.
Jazz ciao. Mit zwingenden Grüßen.
Bye, bye.
Treffpunkt, Schlusston.
Treffpunkt,
ciao,
Schlusston.
Ciao. Tschüss.